Herr Bergwinnan, bevor wir auf die momentane Situation in der Türkei zu sprechen kommen, lassen Sie uns erst einmal über die AKP reden, über die Partei der Gerechtigkeit und des Aufschwungs, die seit 2002 die Regierung in der Türkei bildet. Wie würden Sie die AKP charakterisieren?
Die AKP kommt selbst aus einer putisch-islamischen Strömung. Gegründet wurde sie ein Jahr vorher, also sprich 2001. Und seitdem hat sie auch sämtliche Wahlen für sich entscheiden können, sprich alle Parlaments- oder auch Kommunalwahlen. Und hier haben wir es eigentlich mit einer Partei zu tun, die streng konservativ islamische Werte und Traditionen vertritt und seitdem auch eine sehr starke neoliberale Politik vertritt. Und vor allem seit, oder besser gesagt nach 2013, nach den Gezi-Aufständen, eigentlich die wirkliche Facette der AKP nach außen gedrungen ist. Also dass sie eine streng autoritäre islamische Haltung innehat.
Was ist denn die Wählerbasis der AKP?
Überwiegend Menschen, wie vorhin schon gesagt, die streng islamisch-konservative Werte vertreten.
Inwieweit ist sie in der Unternehmerschaft der Türkei eingebunden?
Sie setzt vor allem auf Mittelständlerunternehmen in Mittelanatolien, die jetzt seit der AKP auch davon profitieren, gleichzeitig mit der AKP. Aber es auch gleichzeitig Großunternehmen gibt, die auch natürlich die AKP unterstützen.
Zurzeit ist bei uns in der Presse viel zu lesen über den Prozess, der gegen zwei Journalisten der Cumhuriyet geführt wird. Wir wollen aber zunächst einmal auf eine andere Tageszeitung eingehen, nämlich auf die Tageszeitung Zaman. Mhm. Zaman ist unter staatlicher Verwaltung gestellt worden. Zaman gehört zum Imperium des Fethullah Gülen. Vielleicht können Sie uns mal diese wichtige Figur für die Türkei uns näher bringen. Wer ist Fethullah Gülen?
Gülen ist eigentlich die Anführerperson auch der gleichnamigen Führung, der gleichnamigen Bewegung, die Gülen-Bewegung, auf Türkisch auch Hizmet, also das übersetzt Dienst bedeutet. Und ist eigentlich auch eine streng islamische Bewegung, die vor allem früher einen streng nationalistischen Gedankengut vertrat. Heute werden sie eher als moderat eingeschätzt, vor allem auch im Westen. Ich habe letztens zum Beispiel auch einen Artikel gelesen, wo Gülen selbst teilweise auch als revolutionär bezeichnet wird, der weltweit das Potenzial angeblich besitzen soll, den moderaten Islam etablieren zu können. Selbst lebt er im selbstgewählten Exil in den USA, im Bundesstaat Pennsylvania lebt er seit 1999. Aber mittlerweile läuft auch ein Prozess gegen ihn und seine Bewegung. Also mittlerweile ist die Bewegung in der Türkei auch als Terrororganisation eingestuft. Gegen ihn selbst und weitere 69 Menschen läuft ein Prozess.
Zu Anfang aber agierten Erdogan und Gülen doch zusammen.
Als 2001 die AKP entstanden ist, haben natürlich Erdogan und sein Mitstreiter Verbündete gesucht. Verbündete, womit sie die weite Masse erreichen können. Und da war Gülen eigentlich der perfekte Ansprechpartner. Und damals sind sie ja dieses explosiven Bündnis eingegangen, womit sie halt die streng konservative Mittelschicht vor allem erreichen wollte.
Inwiefern war dieses Bündnis auch wichtig zur Zurückdrängung der säkularen kemalistischen Kräfte?
Also eigentlich kann man den Kampf, der seit der AKP geführt wird, als einen Kampf zwischen streng islamischen Kräften und den laizistischen Kräften interpretieren. Sprich, auf der einen Seite die AKP, die streng konservative islamisches Gedankengut vertritt, sich selbst teilweise noch als moderat bezeichnet, als eher westlich orientiert bezeichnet. Sprich, Sachen wie die Einführung der Scharia oder sowas für sie auch nicht in Frage kommt. Und auf der anderen Seite haben wir es mit der laizistischen Gegenpol zu tun, die unter anderem aus der Militärsführung besteht, der JAP, der Nachgängerpartei von Atatürk, genau, und der Staatsbürokratie. Seitdem führen eigentlich diese zwei Kräfte Vorrang Kampf in der Türkei. Aber mittlerweile hat ganz klar die AKP diesen Kampf für sich entscheiden können. Es war ein langwieriger Kampf. Es gab auch inoffiziellen Putschversuch des Militärs, als 2007 darum ging, den neuen Staatspräsidenten zu wählen. Damals hat sich Gül für dieses Amt beworben. Gül ist ja auch ein Mitstreiter von Erdogan, oder war es. Genau, und in der ersten Wahlrunde hat es nicht geschafft, aber in der zweiten Runde dann doch. Und im Zuge dessen wurde die Rechte und die Machtbefugnisse des Militärs immer mehr eingeschränkt, infolge von einem Referendum. Genau, und da konnte die AKP immer mehr die Einflussnahme des Militärs oder beziehungsweise der laizistischen Kräfte zurückdrehen.
Ein Verfassungsreferendum.
Genau.
Mittlerweile sind aber Gülen und Erdogan auseinander. Wie kam das denn?
Der offene Bruch kam eigentlich mit der Aktion, wo eine türkische Fähre versucht hat, die israelische Blockade des Gazastreifens durchzubrechen, wobei mehrere Menschen ums Leben kamen. Diese Aktion wurde eigentlich so gut wie von der türkischen Regierung initiiert. Und genau diese Aktion wurde seitens von Gülen kritisiert, also eine Kritik von Gülen an Erdogan, an die Regierung, an der AKP-Regierung. Und seitdem bröckelt dieses Bündnis, welches dann 2013 komplett entartete und es ein Korruptionsskandal aufkam, wobei ranghohe Minister mit Korruptionsaffären in Verbindung gebracht wurden. Aber nur dadurch, dass Mitschnitte aufkamen im Internet, die beweisen sollen, dass ranghohe Minister oder beziehungsweise Familienangehörige Machenschaften hatten. Und man auch die Gülen-Bewegung bezichtigt, genau diese Mitschnitte veröffentlicht zu haben. Und gleichzeitig gab es auch eine Verhaftungswelle gegen genau diese Menschen, die bezichtigt werden der Korruption. Und hier geht man davon aus, dass die Menschen, die diese Verhaftungswelle initiiert haben, Sympathisanten von Gülen sind und diese Verhaftungswelle veranlasst haben. Das waren vor allem Menschen, die im Polizei- und Justizapparat installiert sind, vor allem Staatsanwälte. Und seitdem wurden mehr als 6000 Polizisten und mehr als 130 Staatsanwälte seitens der AKP-Regierung strafversetzt oder beziehungsweise komplett aus dem Dienst verbannt. Also da ist der Konflikt dann komplett ausgebrochen.
Aber der Vorwurf der Korruption an das Erdogan-Regime ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, nicht?
Nee, also vollkommen nicht. Also es gibt sogar auch Mitschnitte von Erdogan und seinem Sohn Bilal, die auch genau Erdogans Familie auch der Korruption bezichtigen. Und es gibt auch Wissenschaftler, sagen, dass die Tonaufnahmen authentisch sind.
Genau. Mittlerweile werden zwei Journalisten der Zeitung, der Tageszeitung Cumhuriyet, der Prozess gemacht. Was ist davon der Hintergrund?
Und zwar sind hier der Redakteur und der Chef der Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar und Erdem Gül, seit über 3 Monaten in Untersuchungshaft gewesen. Und zwar war der Anlass, dass Can Dündar letztes Jahr, ich glaube um den Sommer rum, ein Video veröffentlichte, was bewies, dass die AKP dschihadistische Kräfte in Syrien ganz offen unterstützt, militärisch unterstützt. Und Can Dündar dieses Video veröffentlichte. Und infolgedessen diese in Untersuchungshaft kam und der Prozess auch höchstpersönlich von Erdogan, also sprich Erdogan ist der Hauptankläger und der Nebenkläger ist der türkische Geheimdienst, weil der türkische Geheimdienst genau dieses Vorhaben eigentlich durchführen sollte, aber ein mutiger Staatsanwalt an der Grenze jedoch die Durchsuchung veranlasste.
Von zwei Lastwagen, ne?
Genau. Mhm. Also es war ein Konvoi und der Geheimdienst widersetzte sich natürlich stundenlang, Aber der Staatsanwalt, der beharrte regelrecht darauf, dass das Konvoi durchsucht wird, ist dann auch tatsächlich geschehen. Es kamen auch Aufnahmen dabei rum und die sind dann im Nachhinein veröffentlicht worden.
Jetzt hat die Cumhuriyet ja einen tatsächlichen Hergang nur dokumentiert und darüber geschrieben. Was ist denn jetzt der Vorwurf gegen Cumhuriyet?
Vorwurf ist einmal hier Vaterlandsverrat und Offenlegung von Staatsgeheimnissen.
Im Juni 2015 konnte die Demokratische Partei der Völker, die HDP, mit über 13% der Stimmen einen sehr guten Erfolg bei den Parlamentswahlen erzielen. Könnten Sie für uns einmal etwas über die HDP sagen? Was ist das für eine Partei?
Die HDP, auch auf Türkisch Halkdar Demokratik Partisi, wie Sie schon erwähnt haben, Partei der demokratischen Völker, ist ein neues, alternatives Projekt in der Türkei, verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen zusammenzubringen, die eigentlich allesamt von derselben Repression und Unterdrückung betroffen sind und von ihrer Identität her seitens des Staates nicht akzeptiert werden. Und dieses Projekt genau all diese Richtungen, Gruppierungen zusammenbringen soll, um den Kampf zu stärken, um ein besseres Gehör schaffen zu können. Aber es ist vor allem auch ein linkes, ein pro-kurdisches Projekt, was auch eine Brücke zwischen West und Ost schaffen soll, weil, wie wir wissen, herrscht schon seit 3-4 Jahrzehnten Bürgerkrieg in der Türkei, vor allem im Osten der Türkei, in Nordkurdistan, zwischen des türkischen Staates und der PKK. Und genau diese tiefe Kluft versucht man mit der HDP zu überwinden und mit diesem Projekt eigentlich eine gesamtdemokratische Demokratisierung der Türkei voranzutreiben.
Können Sie für uns das nochmal genauer sagen, welche unterdrückten gesellschaftlichen Gruppen sich in der HDP organisiert haben?
Es ist, wie gesagt, eine pro-kurdische Partei. Also die Kurdinnen nehmen hier ganz klar eine Vorreiterrolle ein, aber darüber hinaus organisieren sich hier multiethnische und multireligiöse verschiedenste Gruppierungen. Zu nennen wären zum Beispiel die Aleviten, die auch einen beträchtlichen Anteil in der türkischen Bevölkerung ausmachen, aber die auch über die Jahrzehnte lang keinen politischen Halt gefunden haben, beziehungsweise keinen Ansprechpartner, der sie erstens so akzeptiert hat, wie sie sich definieren, selbst definieren und somit auch die Interessen vertreten. Aber darüber hinaus auch Armenierinnen oder Aramäerinnen, Assyrerinnen oder Jesidinnen, also alle verschiedensten Gruppierungen, die eigentlich jahrhundertelang oder jahrzehntelang von Seiten des türkischen Staates unterdrückt und teilweise auch vernichtet wurden.
Nicht zuletzt, so las ich, geht das sogar so weit, dass Menschen, die wegen ihrer sexuellen Ausrichtung unterdrückt und verfolgt werden, zusammen mit religiösen Kräften in dieser HDP organisiert sind. Ist das richtig?
Das ist vollkommen richtig. Also auch in der HDP gibt es Menschen, die aus der Bewegung der LGBT sich organisieren in der HDP, aber auch genauso weitere Strömungen wie zum Beispiel ökologische Bewegungen, kommunistische, sozialistische Menschen, die sich versuchen, in der HDP zu organisieren. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, dass hier die verschiedensten Strömungen aufeinanderprallen, dass es doch eigentlich nicht klappen könnte. Aber bis jetzt klappt es und das ist auch genau dieser neue Anstrich, der in der türkischen Parteiebene gefehlt hat. Also sprich eine alternative politische Partei zu den etablierten Parteien, die schon über Jahrzehnte eigentlich nur auf die eigenen Interessen geschaut haben.
Kurze Zusammenfassung des Programms der HDP?
Am Anfang hatte die HDP eine sehr marginale politische Stellung in der Türkei. Also keiner hat ihr so wirklich zugetraut, dass sie eine neue alternative Strömung in der Türkei etablieren könnte. Was man auch hier erwähnen muss, ist, dass die HDP eigentlich auf Initiative Öcalans gestartet wurde. Öcalan meinte damals, dass es an der Zeit ist, so ein Projekt auf die Beine zu stellen, genau all diese Gruppierungen zusammenzubringen. Zum Beispiel in der Anfangsphase, als die HDP ganz neu entstanden ist, gab es auch eine eine sehr große faschistische Angriffswelle gegenüber der HDP. Also es wurden Büros der HDP teilweise in Brand gesetzt oder Wahlkampagnen, Wahlveranstaltungen von Faschistinnen angegriffen. Und Öcalan selbst bezeichnete diese Aktion derartig, dass er gesagt hat, eigentlich sind wir selber schuld, weil wir es verpasst haben, jahrelang oder jahrzehntelang eigentlich so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Hätten wir das schon damals angefangen, wären wir jetzt eigentlich schon viel, viel weiter. Und dieses Projekt soll, wie gesagt, eine Alternative zur türkischen Politikparteisebene darstellen.
Was sind die Kernelemente dieser Alternative?
Die HDP selbst, also das politische Programm der HDP ist eigentlich, also es gibt sich selbst radikale Ansätze, radikal-demokratische Ansätze. Zum Beispiel setzt sie sich für die Geschlechterbefreiung ein oder für eine Basisdemokratie oder für eine Ökologie. Genau, das sind Sachen, die es in der Türkei so noch nie gab, die brandneu sind, die aus den Ideen oder aus den Schriften von Öcalan profitieren oder sich bereichern. Genau, es ist ein ganz neues Projekt und dieses Projekt hat man zum ersten Mal zur Wahl gestellt, als darum ging, den neuen Staatspräsidenten zu wählen. Damals gab es drei Kandidaten, einmal Erdogan von der AKP, dann Selahattin Demirtas von der HDP und Ekmeleddin Oğlu, der von der CHP und der MHP zusammen aufgestellt wurde. Was hier auch das Besondere ist, dass die CHP ein Bündnis mit den Rechtsgesinnten eingegangen ist. Also was nochmal bewiesen hat, dass innerhalb der laizistischen Partei der CHP immer noch eine sehr, der rechte Flügel noch sehr stark das Sagen hat. Genau, und hier hat die HDP 9,7% der Stimmen eingeholt. Und für den Einzug ins türkische Parlament gibt es eine 10%-Klausel. Und hier hat man das erste Mal gesehen, dass man eigentlich das Potenzial hat, als Partei einzuziehen, weil vorher die Kurden immer nur als unabhängige Kandidaten ins Parlament eingezogen sind und hier dann eine Fraktion gebildet haben, die zumeist nur aus 30 bis 40 Abgeordneten bestand.
Diese Präsidentschaftswahlen waren wann?
Die waren 2010, 2011 um den Dreh.
Und seit wann gibt es die HDP?
Genau, um 2011 glaube ich schon, 2011, 2012.
Sie erwähnten schon den Einfluss von Abdullah Öcalan. Rekurrieren Sie da auf seine Thesen vom demokratischen Konföderalismus?
Unter anderem.
Können Sie diesen demokratischen Konföderalismus, weil der so viel jetzt mittlerweile in der Presse auch auftaucht, als Änderung des politischen Denkens von Abdullah Öcalan, können Sie uns da die Kernelemente mal von nahe bringen? Was ist das demokratischer Konföderalismus?
Dieses Konzept basiert darauf, dass vor allem die PKK die Idee eines eigenen Staates abgewendet hat. Im Zuge des Scheiterns des Realsozialismus hat die kurdische Freiheitsbewegung eine Art Paradigmenwechsel durchlaufen, so um den Dreh der 80er, 90er Jahre, wo sie von diesen eigenen Staatsgedanken sich entfernt haben. Und Öcalan zum Beispiel durch Gedankengut sich beeinflussen hat, wie zum Beispiel von Bukshin. Hier haben wir es mit einem Öko-Anarchisten zu tun aus den USA. Was für viele Menschen heute ja auch immer voll verwunderlich ist, dass überhaupt Öcalan auf solche Schriften zurückgreift. Und Öcalan ist maßgeblich von Bukshin beeinflusst. Und hierbei wäre für ihn die Idealgesellschaft eine ökologisch, solidarisch organisierte Gesellschaft, die in der Keimzelle sich als Kommune organisieren sollte und sich selbst eine demokratische Autonomie geben sollte in den Regionen. Und die konföderalen Strukturen sollten eigentlich all diese Autonomien zusammenbringen, wobei die jeweiligen Staatsgrenzen nicht angetastet oder auch nicht abgesprochen werden sollen. Also sprich, in den vier Ländern, wo die Kurden beheimatet sind, vor allem in den vier Ländern, Türkei, Syrien, Iran und Irak, sollen die innerpolitischen Demokratisierungsprozesse vorangetrieben werden, weil indem man sagt, einen eigenen Staat zu gründen, kapselt man sich eigentlich nur von diesen Staaten ab, schafft sich neue Feinde und würde eigentlich nur den Nahen Osten in ein neues Unheil stürzen.
Im Kern geht es um den Aufbau einer Gesellschaft von unten nach oben.
Ne? Genau. Man vertritt eine Demokratie, also ein Demokratieverständnis, was von unten nach oben basiert. Sprich eine Basisorganisierung, die gestaltet durch Rätestrukturen sein soll. Genau, und auch all diese Sachen, die zum Beispiel auch bei der Hedepe erwähnt werden, auch zum Beispiel auch, genau diese Ideen kommen jetzt auch auf, weil dieses Konzept jetzt explizit in Rojava seit ein paar Jahren umgesetzt werden, aber man auch sieht, dass dieses Projekt auch Erfolg haben kann.
Wie behandelt die kurdische Bewegung die Eigentumsfrage bei diesem Modell des demokratischen Konföderalismus?
Langfristig gesehen ist für diese Organisierung einer ökologisch-solidarischen Gemeinschaft, die sich von unten nach oben organisiert, ganz klar, dass auch die Eigentumsverhältnisse sich ändern müssen. Aber ich glaube, die Bewegung ist sich auch dessen klar, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass das nochmal ganz andere Konflikte aufmachen würde. Und ich glaube, dass man sehr sensibel mit dieser Thematik umgeht, langfristig schon den Plan vertritt, die Eigentumsverhältnisse zu privatisieren, aber dass sich schon die Zeit dafür
gibt. Zu sozialisieren, nehme ich an.
Genau, genau.
Sie sprachen eben schon davon, dass das kurdische Element in der HDP ja schon noch sehr stark ist. Wie hat sich denn das niedergeschlagen in der Verteilung der Stimmengewichte der HDP bei den Juniwahlen 2015?
Vor allem nach Gezi hat man gesehen, dass es einer neuen politischen Bewegung bedarf, die auch offen für anderes Gedankengut oder für andere Lebensweisen ist. Genau, Gezi hat eigentlich mit diesem Aufstand gezeigt, dass verschiedenste Menschen in der Türkei eigentlich zusammen miteinander leben können, ihre Kämpfe, ihre unterschiedlichsten Kämpfe gemeinsam austragen können und dass man gemeinsam hier gegen den autoritären Staat rebelliert hat. Und wie vorhin schon erwähnt, ist HDP genau der Versuch, diese Kluft zwischen West und Ost zu überwinden. Bei der ersten Wahlgang hat sie dies deutlich geschafft. Also im Westen gab es teilweise Sprünge über 100% an Neustimmen und vor allem auch in den Metropolen um Istanbul, Ankara, Izmir gab es positive Steigerungen.
Nach den Juniwahlen 2015 kündigte, so lesen wir es, Erdogan die Friedensverhandlungen mit der PKK auf. Zunächst einmal Ihre Einschätzung. Diese Friedensverhandlungen, waren die von der Erdogan-Regierung überhaupt ernsthaft geführt worden?
Im Nachhinein kann man sagen, so gut wie nicht. Vor allem durch Erdogan nicht, der eigentlich von Anfang an nur ein Ziel verfolgt, und zwar, dass die PKK sich entwaffnen und sich zurückziehen sollte. Also das war Erdogans Ziel von Anfang an. Trotzdem es Menschen innerhalb der AKP auch gab, die anscheinend schon ernsthaft hinter dieser Lösung standen. Aber vor allem Erdogan diesen Prozess gezielt und bewusst auch scheitern lassen hat.
Warum kündigte Erdogan die Friedensgespräche jetzt nach den Juniwahlen 2015, ja vor den Augen der Welt, warum kündigte er sie jetzt auf?
Nach dem Juni, also nach dem ersten Wahlgang, ist eigentlich so wieder dieser bewaffnete Konflikt nochmal total entbrannt. Aber so wirklich ist dieser Friedensprozess eigentlich schon vorher, also Monate vorher, vor der Wahl schon, seitens Erdogan aufgekündigt worden. Weil im Februar gab es die gemeinsame Dolmabahce-Erklärung, und zwar das war die Erklärung von der Regierung und der HDP, Vertreterin der HDP, eine 10-Punkte-Erklärung, die gemeinsam erarbeitet wurde und zur Erarbeitung der Lösung der kurdischen Frage einen gewissen Rahmen schaffen soll. Dieser wurde gemeinsam der Presse mitgeteilt, also sprich, das ganze Land wurde eigentlich darüber informiert. Aber Anscheinend gab es vorher andere Kommunikationsweisen mit Erdogan. Also es mag den Anschein haben, dass Erdogan nicht im vollen Bewusstsein dessen war, wie diese Prozesse mit der HDP, mit den Vertretern und Öcalan ablief. Und er dann hier begann, diesen Prozess komplett zu beenden, da Öcalan selbst seit April 2015 komplett wieder unter Isolationshaft sich befindet und hier ihm komplett der Zugang zu Anwälten, zu Vertretern der HDP oder sogar zur eigenen Familie verwehrt wird. Also sprich, der Ansprechpartner schlechthin wurde vom Friedenstisch eigentlich entfernt.
Man liest sehr oft die Einschätzung, dass Erdogan gerne ein autoritäres Präsidialregime auf ihn zugeschnitten einführen möchte und ihm jetzt die HDP mit ihrem guten Abschneiden und ihrer Existenz jetzt im Parlament dabei im Wege gestanden hat, weil dadurch die AKP nicht auf die nötige Parlamentsmehrheit kam, um eine diesbezügliche Verfassungsänderung durchzuführen. Inwieweit spielt das Ihrer Meinung nach eine Rolle für die Aufkündigung der Friedensgespräche nach den Parlamentswahlen vom Juni 2015?
Mhm. Wie schon gesagt, Erdogan hat diesen Prozess eigentlich schon Monate vor der Wahl aufgekündigt. Mhm. Und hier musste er sich dementsprechend auch entscheiden. Also entweder kündigt diesen Prozess auf und versucht eine Anti-Kampagne gegen die HDP zu führen, oder ich gebe mich mit diesem Prozess, also mit dieser Entwicklung ab und unterstütze das und riskiere es dabei, dass die HDP es ins Parlament schafft und ich meinen eigenen Wünschen zurückstellen muss. Aber er hat sich für den ersteren Weg entschieden, und zwar diesen Prozess abzubrechen und eine Antikampagne gegen die HDP zu starten. Zum Beispiel gab es auch einen Ahmed in Diyarbakir im März, kurz vor der Wahl auch einen Bombenanschlag, wobei mehrere Menschen auf eine Wahlveranstaltung der HDP ums Leben kamen. Und auch hier gemunkelt wird, dass auch wenn es Menschen waren, die der IS nahe standen oder selbst von der IS sind, dass auf jeden Fall hier die Finger des türkischen Geheimdienstes mit im Spiel waren und man hier immer wieder gezielt hat, die HDP in die Schiene der angeblichen Terrorismusunterstützung zu schieben. Aber man hat gesehen, dass es eigentlich schon viel zu spät war und die HDP es erfolgreich ins türkische Parlament geschafft hat.
Und was ist mit der Einschätzung dieses Präsidialregimes? Ist das zutreffend? Sind das Erdogans Pläne Ihrer Meinung nach?
Ja, also das sind Pläne, Wünsche, die ja offen artikuliert wurden, ja immer noch artikuliert werden. Also die Wünsche hat er nicht abgegeben. Ganz im Gegenteil, also Davutoğlu, der Premierminister der Türkei, ist ja Erdogan der Strippenzieher hinter allem. Und Davutoğlu hat auch gesagt, also wir verfolgen dieses Ziel nach wie vor und wir werden unsere Wege auch dementsprechend finden.
Welche Erkenntnisse haben Sie über die jetzige Situation in der Osttürkei bzw. in Nordkurdistan? Was passiert dort?
Der bewaffnete Konflikt ist nach den Wahlen wieder richtig entflammt. Vor allem nach dem Anschlag in Suruç, wo über 30 Aktivisten ums Leben kamen, die ein sozialistisches Projekt eigentlich in Kobani aufbauen wollten und auf dem Weg nochmal einen Halt in Suruç gemacht haben. Das ist in Nähe bei Urfa an der türkisch-syrischen Grenze. Und hier wieder ein Anschlag verübt wurde, welcher auch der IS zugesprochen wird, aber der IS sich bis dato zu den meisten Anschlägen in der Türkei nicht bekannt hat. Und man auch hier wieder vermutet, dass der türkische Geheimdienst wieder seine Finger im Spiel hatte. Und infolgedessen gab es zum Beispiel auch einen Rachefeldzug der kurdischen Jugendorganisation an zwei Polizisten der türkischen Sicherheitskräfte, bei dem man vermutete, dass sie offen mit dem IS kooperierten. Und seitdem ist dieser Konflikt eigentlich offen eskaliert. Kurdische Gebiete, kurdische Städte haben in Folge von Wochen die Autonomie ausgerufen, Selbstverteidigungskräfte aufgestellt und versucht, die türkischen Streitkräfte regelrecht zu verbannen aus den jeweiligen Regionen.
diese Selbstverteidigungskräfte, die werden in den hiesigen Medien oft gleichgesetzt mit der PKK. Ist das die PKK? Weil es ist ja eigentlich noch Winter, oder sind die eigentlich noch in den Bergen? Und sind das tatsächlich diese Jugendorganisationen, die sich da zu Selbstverteidigungskräften organisiert haben? Wissen Sie das?
Das sind ganz klar keine PKK-Einheiten. Das sind zivile Selbstverteidigungseinheiten, die infolge der Ausrufung der demokratischen Autonomie sich selbst organisieren, sich selbst verteidigen. Und das sind zumeist Jugendliche, vor allem auch Menschen, die direkt von der Uni kamen, alles hingeschmissen haben und sich diesem Kampf gegen die türkische Repression, Unterdrückung oder diesen Vernichtungsfeldzug gegen die Kurden entgegenzusetzen, weil das Ziel der AKP war, also nach den Wahlen ist ja ein Machtvakuum entstanden, sprich die AKP musste sich einen Koalitionspartner suchen. Aber von Anfang an war auch allen klar, dass sie nicht den Willen hatte oder nicht Interesse hatte, überhaupt denn einen Koalitionspartner zu finden, sondern darauf abzielte, das in Länge zu ziehen und im Endeffekt Neuwahlen anzusetzen und genau in dieser Zeit die nationalistische Schiene zu fahren, indem sie einen Feldzug gegen die Kurden geführt hat und somit versucht hat, explizit die nationalistischen Stimmen für sich zu gewinnen, die der AKP im Endeffekt dann die absolute Mehrheit bescheren sollte.
Wie agiert das türkische Militär jetzt in der Osttürkei bzw. in Nordkurdistan und was bedeutet das für die Zivilbevölkerung in den kurdischen Städten?
Also was zurzeit in kurdischen Regionen, Städten abgeht, das ist wirklich schrecklich. Die Bilder, die uns tagtäglich erreichen, die sind erschreckend. Seit Juni, Juli vergangenes Jahres gibt es ständig Ausgangssperren, also dass Menschen ihre Wohnungen nicht verlassen dürfen, das türkische Militär eingerückt ist in die Stadt, in die Region, sich zum Beispiel an höheren Stellen sich platziert haben mit Scharfschützen und auf alles schießen, was sich bewegt. Cizre wurde so wirklich als erste Stadt in Mitleid gezogen. Und seitdem gibt es Ausgangssperren, zum Beispiel in Sur, in der Altstadt von Diyarbakir, von Ahmet, gibt es bis dato eine Ausgangssperre. Die Altstadt ist komplett zerstört. Also wenn man die Bilder sieht, denkt man, man befindet sich gerade in einem Bürgerkriegsland. Und seitdem sind auch über 1000 Menschen dabei ums Leben gekommen. Und die meisten von ihnen, das sind ganz klar Zivilisten, die mit diesem Konflikt an sich nichts zu tun hatten.
Es ist, glaube ich, gestern in der Zeitung zu lesen gewesen, ich glaube, es war Davutoglu, der angekündigt hat, aus diesem Altstadtteil von Diyarbakir, Sur, ein neues Toledo zu errichten, also das jetzt wieder aufzubauen, wobei man sich dann ja in eine ganz interessante politische Linie hineinbegibt, denn wer baute denn Toledo nach 1939 wieder auf? Und zu diesem Zwecke sollten die alten Inhaber von Grundstücken, Häusern und so weiter, der Altstadt Sur, die sollten also enteignet werden, das Ganze soll verstaatlicht werden. Stimmt das? Wissen Sie das? Und was ist der Zweck dieser Operation?
Das stimmt vollkommen. Es gibt zum Beispiel auch verschiedenste Kirchen in dieser Altstadt. Zum Beispiel gibt es auch eine armenische Kirche. Ich glaube, das ist auch die größte Kirche, die armenische Kirche, die es in der Türkei noch gibt. Die wurde jetzt auch verstaatlicht. Aber nicht nur diese Kirche, sondern also die meiste Fläche dieser Altstadt. Das ist ganz klar, was die AKP hier für eine Politik betreibt, und zwar alles zerstören, alles platt machen und im Nachhinein sich neue Militärbasen zu bauen, zu errichten, neue Polizeistationen zu errichten, damit sich die Menschen im Nachhinein hier nicht mehr organisieren können, also sprich keine Selbstverteidigungskräfte mehr aufbauen können und dass der Staat hier einfach mehr Zugriff in diesen Städten, Städte, Regionen, Bezirken, Stadtteilen hat. Genau, also den staatlichen Einfluss hier einfach weiter auszubauen.
Gesprächspartner der Ärzteorganisation IBPNW bei ihrer diesjährigen Newroz-Delegation äußerten schon vor ein paar Wochen die Befürchtung, dass die AKP-Regierung Umsiedlungspläne haben würde, also die kurdische Bevölkerung, vor allen Dingen die, die die Basis der kurdischen Bewegung stellen, also umzusiedeln und an ihrer Stelle sunnitische Syrer, die geflüchtet sind, mit EU-Geldern finanziert, dort anzusiedeln. Würde diese Planung, die wir jetzt bei Sur sehen, da hineinpassen Ihrer Meinung nach?
Das sind noch grobe Pläne, wo wir jetzt noch nicht ganz wissen, inwiefern diese umgesetzt werden sollen. Aber auch die Geschichte der Türkei zeigt, dass es solche Aktionen schon immer wieder gab, dass man versucht, durch einen bestimmten Gürtel ein Assimilisierungsprojekt zu schaffen. Sprich zum Beispiel jetzt einen arabischen Gürtel erneut zu errichten, der eigentlich nur darauf abzielt, die Kurden voneinander zu trennen, zu assimilieren, ihre eigene Herkunft zu entfremden. Und genau, also wir wissen von konkreten Plänen, glaube ich, noch nicht so viel, aber bei über 2 Millionen Geflüchteten in der Türkei ist das, glaube ich, ein Plan, was die AKP auf jeden Fall umsetzen wird. Also eigentlich ein gefundenes Fressen für die AKP.
Sie haben uns eben schon einiges erzählt über das Modell Rojava mit seiner basisdemokratischen Orientierung. Eine Frage noch, weil das auch so viel Furore gemacht hat in den letzten Tagen. Es gab eine Erklärung von Rojava, der Umwandlung der demokratischen Autonomie in eine demokratische Föderation. Was bedeutet das inhaltlich?
Das soll bedeuten, dass der Norden von Syrien, was wir auch Rojava, Westkurdistan nennen, sich eigentlich jetzt komplett vereinigen möchte. Es fehlt ja nur noch ein kleiner Abschnitt, der verbunden werden muss, damit die drei Kantone verbunden sind. Die Kantone Cizre, Kobani und Afrin. Und das ist halt der letzte Spalt zwischen Kobani und Afrin, der jetzt in Angriff genommen wird, diesen letzten Spalt zu verbinden. Das ist eigentlich ein großes Projekt, eigentlich auch den Staat Syrien zu demokratisieren. Also im Norden von Syrien haben sich ja auch multiethnische, multireligiöse Gruppierungen auch in der Vorreiterrolle der Kurden niedergelassen, die sich auch hier selbst verwalten. Die staatlichen Kräfte haben sich hier schon seit Jahren zurückgezogen, weil ihr Einfluss deutlich zurückgegangen ist. Und die Organisation, die gesellschaftliche Organisation, die klappt hier eigentlich sehr erfolgreich. Da man sich auch sehr erfolgreich gegen den IS wehren oder immer noch wehren kann, was auch die Schlacht um Kobane gezeigt hat. Und dieses Projekt auch des demokratischen Konfessionalismus hier auch in der Praxis umgesetzt wird. Und wie vorhin schon erwähnt, es eigentlich auch ein Zeichen dafür ist, dass dieses Projekt auch Potenzial für die Zukunft birgt. Also dieses Potenzial hat wirklich, dieses Projekt hat wirklich dieses Potenzial, umgesetzt zu werden, was ja auch versucht wird, in allen Teilen Kurdistans umzusetzen. Aber in Rojava es wirklich Entwicklungen gibt, die sehr, sehr positiv sind. Und die Erklärung dieser demokratischen Föderation ist eigentlich auch die perfekte Antwort auf die Genfer Gespräche gewesen. Weil hier angeführt von internationalen Kräften ein angeblicher Friedensprozess initiiert werden soll, aber hier auch zum Beispiel auch fundamentalistische Kräfte am Tisch sitzen, islamistische Kräfte am Tisch sitzen, aber die PYD, sprich der politische Ableger Rojava's, nicht eingeladen ist. Und das kann für die Zukunft Rojava's bzw. für den ganzen Staat Syrien eigentlich nicht gut gehen. Also Genf 3, die Gespräche um Genf 3 sind eigentlich des Scheiterns verdonnert, weil man einen großen Ansprechpartner bewusst nicht eingeladen hat. Und Russland und USA, die eigentlich Sympathien haben, auch teilweise auch diesen Ableger unterstützen, vor allem die Volksverteidigungseinheiten, die YPG-YPJ, also den militärischen Arm der PYD, unterstützen, aber es nicht für nötig, anscheinend nicht für nötig sehen, diesen politischen Arm einzuladen.
Könnte das Baath-Regime in Damaskus, mit einer solchen demokratischen Föderation leben? Die erste Reaktion war ja negativ.
Aber ich glaube, das hätten wir auch nicht anders erwartet. Also ich glaube, wir hätten mit keiner positiven Antwort Assads rechnen können.
Warum?
Also es könnte auch ein bisschen sein, dass Assad eigentlich auch so ein bisschen liebäugelt. Also man sieht ja auch, dass dieses Projekt eigentlich klappt seit Jahren und für die Zukunft eigentlich auch ein guter Ansprechpartner sein könnte für den gesamten Staat Syriens, weil die fundamentalistischen Kräfte, also die dschihadistischen Kräfte einfach das größte Problem, das größte Unheil derzeit ausmachen und Assad überhaupt gar nicht die Chance hat, jetzt aktuell gegen die Kurden vorzugehen. Deswegen ist, glaube ich, jetzt erstmal die Zeit, wo man bezüglich des Nordens gar keine Bestrebungen hat, aber in Zukunft das sich nochmal ganz anders gestalten kann. Aber wie gesagt, die gesellschaftliche Organisierung in Rojava ist schon sehr vorangeschritten. Man glaubt an dieses Projekt, man glaubt an die Eigeninitiative, an die eigene Kraft, sich selbst verteidigen, sich selbst organisieren zu können. Und die Erklärung der eigenen demokratischen Föderation soll das nochmal bestärken, das nochmal nach außen zeigen. Hey, guckt her, wir sind von keinem abhängig. Wir können es gemeinsam schaffen. Und das ist auch ein ganz klare Message auch an die Regierung in Damaskus.
Wir sprachen eben über die Erdogan-Pläne im Inneren der Türkei. Sie haben eben gesagt, dass das Projekt Rojava zurzeit geografisch auch versucht, zusammenzukommen, also alle Kantone zusammenzuführen. Diese Kantone liegen an der türkisch-syrischen Grenze. Würden sie zusammengeführt, würde die Türkei davon abgeschnitten werden, militärische Einheiten in Syrien weiterhin zu unterstützen. Ist das auch ein Grund für das scharfe Vorgehen des türkischen Staates jetzt gegen die kurdische Bewegung?
Es war eigentlich international schon immer ganz klar, dass Erdogan von Anfang an die IS eigentlich so gut wie aufgebaut und mitfinanziert hat, mit unterstützt hat. Die Türkei immer wieder ein Rückzugsort für dschihadistische Kräfte war oder auch für die neue Rekrutierung von dschihadistischen Kräften auch die Türkei die beste Basis dafür bietete. Also sprich, über Europa, über die ganze Welt konnte man über die Türkei nach Syrien gelangen. Aber jetzt gibt es nur noch einen kleinen Spalt, wo man Zugriff nach Syrien hat. Und wenn dieser Spalt jetzt auch geschlossen ist, dann hat man eine fast 900 Kilometer lange Grenze. An der anderen Seite sind dann selbstorganisierte Kurden, vor allem Kurden, die man ja auch des Terrorismus bezichtigt, also dass sie eigentlich die Schwesterpartei der PKK ist. Und man ja auch des Öfteren gesagt hat, also für uns ist die PYD eigentlich schlimmer als die IS. Und das eigentlich auch ganz offen darlegt, dass die eigenen inneren politischen Bestrebungen, die gegen die PKK höhere Priorität hat, als wie das Vorgehen gegen die IS. Es gab ja auch zum Beispiel nach dem Juni 2015 eine Verhaftungswelle innerhalb der Türkei, wo über tausende Menschen festgenommen wurden. International ist diese Verhaftungswelle unter dem Namen Kampf gegen die IS eingegangen. Aber es wurde ganz klar, dass hier wieder kurdische Aktivisten eigentlich an erster Stelle standen und IS-Sympathisant oder Menschen des IS eigentlich in Unterzahl waren oder diese halt nach einer kurzen Zeit wieder freigelassen wurden.
Wir haben also in der Rojava ein, wenn ich das so sagen darf, für den nahen und mittelöstlichen Raum und eigentlich nicht nur für dort, ein äußerst faszinierendes Gesellschaftsmodell, basisdemokratisch organisiert, quotiert zwischen den Geschlechtern, auch in allen Führungsgremien, die auch basisdemokratisch natürlich strukturiert sind, 40-prozentige Geschlechter, Quotierung multiethnisch ausgelegt. Inwieweit könnte dieses Modell Rojava Ausstrahlung entwickeln, auch auf andere Gesellschaften dieses nahen und mittelöstlichen Bereichs?
Es birgt sehr, sehr, sehr großes Potenzial. vor allem Rojava, wo die Kurden jahrzehntelang auch unterdrückt wurden, auch teilweise für staatenlos erklärt wurden, haben es hier Menschen erfolgreich geschafft, sich gemeinsam zusammenzubringen und dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Hier leben ja nicht nur Kurden, sondern auch Araberinnen, Armenierinnen, Tscherkessinnen, Esidinnen, Aramäerinnen, also diese ganze Vielfalt, die es eigentlich in Kurdistan, Mesopotamien, Anatolien gibt, beherbergt auch Rojava. Und dass genau diese Vielfalt dieses Projekt stemmen kann und auch diesem Projekt einen neuen Anstrich geben kann, kann auf jeden Fall auch Potenzial für andere Länder haben. Zum Beispiel wissen wir auch, dass der Iran selbst auch ein Vielvölkerstaat ist und so ein föderales System eigentlich auch perfekt auch auf diese Region zugeschnitten werden könnte. Und was zum Beispiel auch sehr bezeichnend ist, ist auch die selbstorganisierende Frauenbewegung in Rojava, also eine autonome Frauenorganisierung in allen gesellschaftlichen, politischen Bereichen, sprich vom Militär, in der Wirtschaft, im sozialen Bereich und wie Sie es schon angesprochen haben, die 40% Klausel, die festgesetzte, in allen Verwaltungsstrukturen, aber auch innerhalb des Militärs, also in den Volksverteidigungseinheiten. Die YPG ist ja die Dachorganisation und die YPJ ist ja die autonome Frauenorganisierung des Militärs. Auch hier macht sie mittlerweile 40% der YPG aus. Man geht von schätzungsweise von bis zu 30.000 Kämpferinnen aus von der YPG. Und hier wird nicht nur der Kampf auf der militärischen Ebene geführt, sondern auch der Kampf auf der Bildungsebene. Sprich, man versucht auf allen gesellschaftlichen Ebenen politische Bildung umzusetzen. Also sprich, auch die vorherrschenden patriarchalen Mentalitäten sollen angegriffen werden. Denn wir sprechen in Rojava nicht von einer Revolution, die von heute auf morgen geschehen ist, sondern von einer stetigen sozialen Revolution von Tag zu Tag, in dem diese Mentalitäten angegriffen werden. Und genau diese Mentalitäten, diese patriarchalen Strukturen sind halt im Nahen Mittleren Osten sehr weit verbreitet und führen genau zu den Konflikten, die es auch heute unter anderem vorherrschen.
In den letzten Tagen sahen wir den Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Türkei, die Flüchtlinge betreffend. Was halten Sie von diesem Abkommen?
Deutschland oder beziehungsweise Europa sah sich ja gezwungen, infolge dieses Flüchtlingsstroms vom letzten Jahr auch eine Neuausrichtung zu finden. Da auch für Deutschland jetzt klar wurde, dass man mit der bisherigen Politik nicht weitermachen kann. Sprich, man hat bis schon über 1 Million Geflüchtete aufgenommen und mit dieser Politik nicht weiterkommen wird und man auch dessen im Klaren ist, dass immer mehr Menschen sich auf den Weg nach Europa begeben, über die Türkei. Wie vorhin schon gesagt, leben in der Türkei über 2 bis 3 Millionen Geflüchtete, vor allem Syrerinnen, die aus dem Bürgerkrieg fliehen. Genau, und hier hat es Erdogan geschafft, die EU für sich nicht zu gewinnen, sondern zu erpressen. Denn dieser soll auch gesagt haben, dass er von heute auf morgen alle Türen aufreißen könnte und diese ganzen Menschenscharen in Richtung EU losziehen lassen könnte. Und wir sehen ja auch die katastrophalen Zustände schon an den Ägäischen Inseln oder auch in Griechenland oder an den griechisch-mazedonischen Grenzen. Und man ist diesen Deal eingegangen, um ja, genau diesen Flüchtlingsstrom zu beenden und auch ganz im Gegenteil auch jetzt neu ankommende Flüchtlinge auch wieder in die Türkei abzuschieben. Also es ist nicht nur ein Abkommen, also es ist auch ein Abkommen, wofür die EU teuer bezahlt hat. Also die Türkei soll bis jetzt 3 Milliarden Euro schon kassiert haben, weitere 3 Milliarden Euro wurden in Aussicht gestellt, Visafreiheit für die Bürgerinnen der Türkei wurden in Aussicht gestellt, falls die Türkei Bedingungen erfüllen wird. Wobei sich auch die EU hier im Bewusstsein sein sollte, dass spätestens im Sommer oder Ende des Jahres auch Tausende von Kurden nach Europa fliehen werden, weil die Zustände im Osten der Türkei einfach schrecklich sind. Und teilweise, also zum Beispiel die Stadt Cizre hat eine Einwohnerzahl von knapp 100.000 oder von knapp mehr als 100.000. Und jetzt leben da circa nur noch 10.000 bis 20.000 Menschen. Und diese Menschen haben auch teilweise keine Zukunft mehr, weil ihre Städte, ihre Wohnungen komplett zerstört sind, keine Habe mehr haben, die Schulen immer noch geschlossen sind, also die Lehrerinnen aus dem Osten abgezogen wurden. Genau, und es ist ein heuchlerischer Pakt, den man eingegangen ist, weil man auch jahrelang versucht hat, Erdogan auf Distanz zu bewahren. Und jetzt, wo man auf ihn angewiesen ist, sofort auf alle Bedingungen rücksichtslos eingeht. Und vor allem auch die Haltung der Bundesregierung hier schon sehr beschämend ist. Also dass zum Beispiel der Innenminister von einem Interessensausgleich spricht. Oder dass die Merkel auch im Vorfeld der Wahlen in die Türkei gereist ist, sich mit Erdogan getroffen hat, aber mit Opposition zum Beispiel gar nicht. Und zum Beispiel auch hier von der Stabilität gesprochen hat, die sie sich denn wieder wünscht in der Türkei. Ja, was man eigentlich auch damals schon als Wahlkampf für die AKP deutlich werten kann. Ja, und jetzt eigentlich komplett die Augen schließt, was in Kurdistan passiert, wo tagtäglich Menschenleben geopfert werden. Ja, also ich würde es gerne nochmal wiederholen, es ist ein heuchlerischer Pakt. Einerseits möchte man sein eigenes Gewissen bereinigen, aber auf der anderen Seite geht das auf Kosten von vor allem auf, von Kurden, die im Osten der Türkei hier mit ihrem Leben zahlen müssen.
Zwei Fragen in einer. Inwieweit hat dieses Abkommen die innenpolitische Situation Erdogans gestärkt? Und Sie sprachen das jetzt gerade im letzten Satz nochmal mit den Kurden, Kurdinnen an, also der Situation in der Osttürkei. Aber wir sehen ja auch die fortwährende Einschränkung der Pressefreiheit und so weiter. Worauf läuft das politische System unter Erdogan Ihrer Meinung dabei zu?
Erdogan ist zurzeit eigentlich legitimiert, alles zu tun, was er möchte. Also seit ein paar Jahren findet auch massive Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit statt. Also Medienkonzerne, Zeitungen, einzelne Redakteure werden offen als Zielscheibe präsentiert und auch unter staatliche Treuhand gestellt. Zum Beispiel die Zaman, also die Zeitung, die der Gülen-Bewegung nahesteht, die bis dato die größte Auflage in der Türkei hatte, steht jetzt unter Treuhand und hat mittlerweile so gut wie keine Auflage mehr. Und das ist nicht die einzige Zeitung, die das erlebt hat, vor allem jetzt mit der Cumhuriyet. Aber auch davor gab es schon Zeitungen, die darunter leiden mussten, wo auch Medienkonzerne teilweise mit Strafen belegt werden, die einfach aus der Luft gegriffen werden, also angebliche Steuerhinterziehung, womit die Medienkonzerne eigentlich nur dazu gezwungen werden, die Konzerne zu verkaufen an Sympathisanten der AKP und auch so an die Medienkonzerne ranzukommen. Und ja, Erdogan ist mit dieser Politik eigentlich legitimiert, alles zu tun, was er möchte. Und die EU schaut auch in diesem Punkt ganz klar weg. Und das zeigt eigentlich schon, dass Erdogan sich schon diktatorische Züge gegeben hat.
Herr Berchwedan, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch, vor allem, dass man durch dieses Interview alternative Infos weitergeben konnte, die vor allem in der Medienlandschaft hier einem nicht so vermittelt werden. Genau, also wenn man über die Lage in Kurdistan spricht, dann aber auch nur ganz kurz und das Vorgehen der türkischen Sicherheitskräfte als kritisch vermittelt, aber eigentlich auch in der Medienlandschaft so gut wie darüber hinweg gesehen wird, was da tagtäglich vor sich geht. Genau, deswegen bedanke ich mich für das Interview, für die Möglichkeit, einen alternativen Einblick in die aktuellen Geschehnisse geben zu dürfen und erhoffe mir auch, dass auch die Medien mal so langsam beginnen, die wirklichen, tatsächlichen Gräueltaten, die zurzeit begangen werden, auch der Wahrheit entsprechend darzulegen.